HR2 Kultur. Jüdische Welt.
Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Nicht der Jude oder der Muslim vom Dienst. Shalom Aleikum, ein digitaler Austausch von jüdischen und muslimischen Journalisten. Vor mehr als 100 Jahren die Basis für aktuelle Forschung gelegt. Der jüdische Mediziner Paul Ehrlich und seine Bedeutung für die Suche nach einem Corona-Impfstoff. Und jeder Name zählt. Ein digitales Projekt der Arosen Archives soll die Suche nach Opfern und Überlebenden des Holocaust erleichtern. Im zweiten Teil der Sendung, nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt, da beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit dem Begriff der Heiligkeit im Judentum. Zu unserem ersten Beitrag. Shalom Aleikum. Eine jüdisch-muslimische Verbindung des traditionellen Friedensgrußes ist das Motto über einem Dialogprozess, den der Zentralrat der Juden in Deutschland initiiert hat. Dabei werden Juden und Muslime immer als Mitglieder bestimmter Berufsgruppen miteinander ins Gespräch gebracht. Und der Zentralrat hat diesen Dialog auch in den Wochen des Corona-Kontaktverbots weitergeführt. Kürzlich trafen sich also jüdische und muslimische Journalisten per Videokonferenz zum Austausch. HR2-Reporterin Karina Dobra hat das Gespräch verfolgt.
Der Jude oder die Muslimin vom Dienst. Wer will das schon sein? Nach einem ehrenwerten Titel jedenfalls klingt das nicht. Jüdische und muslimische Journalisten machen häufig die Erfahrung, dass Redaktionen sie gerne mit Themen wie Rassismus oder Antisemitismus beauftragen. Die in Berlin lebende deutsch-israelische Autorin Linda Rachel Sabieh nervt das.
Es gibt auch viele Medien, die auf mich zukommen und ein bisschen enttäuscht darüber sind, dass viele meiner Kurzgeschichten gar nicht um jüdisches Leben handeln, sondern um einfach ganz normalen Alltag.
Einmal sollte sie eine Kolumne für eine große deutsche Tageszeitung schreiben. Die ersten Inhaltsvorschläge der Redaktion passten der jungen Frau aber so gar nicht. Zu viel Stereotype. Sie hat deshalb ihre eigenen Regeln aufgestellt.
Ich habe aber auch gesagt, ich möchte eben nicht, dass die Kolumne genannt wird, mein misogynes Leben, sondern habe gesagt, ich möchte, dass sehr klar auch rauskommt für die Leserinnen und Leser, dass es mein deutsches, jüdisches Leben ist. Weil ich bin nicht Jüdin in Deutschland, sondern ich bin per Geburt zufällig deutsche Jüdin. Und das ist mir sehr wichtig.
Auch Hatice Karaman versteht sich in erster Linie als deutsche Journalistin, wie sie erzählt. Die junge Muslimin ist Volontärin beim Recherchezentrum Korrektiv. Auch sie sagt ihren Kollegen klar, was geht und was nicht.
Ich behandle durchaus muslimische Themen, wenn es vor allem so um die Lebenswelt von jungen Muslimen gerade geht. Ich finde es, glaube ich, in dem Kontext auch mal wichtig zu betonen, ich bin keine Islamexpertin. Ich mag es nicht, zum Beispiel, wenn man mich tatsächlich nur darauf reduziert.
Der in Russland geborene und in Deutschland aufgewachsene Journalist Philipp Pjatow ist bei der Bild Leiter des Ressorts Meinung und Debatte. Er fühlt sich nicht auf seine Rolle als Jude der Redaktion oder Antisemitismus-Experte beschränkt.
Ich schreibe selbst auch gerne darüber, weil das zu meiner Biografie und zu meinen Interessen gehört. Und natürlich hat man dadurch gewisse Einblicke oder kommt in Situationen, in die nicht-jüdische Kollegen nicht kommen.
So war das zum Beispiel bei dem Anschlag von Halle letztes Jahr im Oktober, erzählt Philipp Pjatow. Da hatte er Dienst und konnte exklusiv berichten.
Als die ersten Nachrichtenagenturen Fotos geschickt hatten von den Juden, die aus der Synagoge mit einem Bus ins Krankenhaus gebracht wurden, habe ich ja zufälligerweise erkannt, dass das Juden aus Berlin sind, die ich sehr gut kenne. Deswegen konnte ich als einer der ersten mit denen sprechen und erfahren, was dort passiert ist.
Die Kontakte zur jüdischen oder muslimischen Community sind da. Die eigene Biografie prägt das Schreiben. Das haben die jüdischen und muslimischen Journalisten gemeinsam. Der Dialog zwischen den Religionen scheint trotzdem nötig. Immer noch gibt es Vorurteile auf beiden Seiten. Canan Topçu, freie Journalistin aus Hanau, sagt, ja, auch sie ist als Muslimin mit Antisemitismus in den eigenen Reihen groß geworden. Gespräche wie dieser vom Zentralrat organisierte jüdisch-muslimische Dialog sind ihr deswegen wichtig. Aber
es hilft nicht, wenn wir sagen, ja, Juden und Muslime, wir haben ja ganz vieles gemeinsam. Also Freude, Freude, Eierkuchen, Gespräche führen uns nicht weiter. Wir müssen ganz offen, konfrontativ, wie auch immer, miteinander ins Gespräch kommen. Und auch wir Muslime auch über den Antisemitismus, den es in unseren Kreisen gibt, auch ganz offen kommunizieren.
Juden und Muslime müssten dafür noch mehr miteinander in Kontakt kommen, meint die Kolumnistin Linda Rachel Sabier.
Ich kenne immer noch viele jüdische Leute, die kaum bzw. gar keine Kontakte haben zu Muslimen, die quasi auch in einer Art selbstgewähltem Ghetto leben, sodass wir auch quasi in unserem Privatleben mehr aufeinander zugehen.
Jüdische und muslimische Journalisten haben sich kürzlich über ihre Rolle in den Medien und ihre Erfahrung in der Gesellschaft ausgetauscht im Rahmen des Dialogprozesses Shalom Aleikum, den der Zentralrat der Juden angestoßen hat. Carina Dobra berichtete. Das Paul-Ehrlich-Institut in Langen, südlich von Frankfurt, hat Ende April erstmals eine Zulassung erteilt für die klinische Prüfung eines möglichen Impfstoffs gegen das Coronavirus. Das Institut trägt den Namen des jüdischen Mediziners und Nobelpreisträgers Paul Ehrlich. Er wurde 1854 in Schlesien geboren und machte in Berlin und in Frankfurt Karriere. Seine Arbeit ist noch heute relevant, ganz aktuell bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus.
Wie die allermeisten jüdischen Wissenschaftler im Deutschen Kaiserreich stammte auch Paul Ehrlich aus einer wohlhabenden bürgerlichen jüdischen Familie. Privates Vermögen war Voraussetzung, denn Juden wurden damals weiterhin ausgegrenzt.
Grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass ein Studium Geld gekostet hat.
Axel Hündelmann, Autor der Biografie Paul Ehrlich.
Ehrlich kam aus einem sehr begüterten Elternhaus und er konnte sich das leisten, hier zu studieren. Und er konnte es sich auch leisten, dass er keine Praxis aufgemacht hat. Also er hat ja sehr viel geforscht und in dieser Zeit hatte er ja kein reguläres Einkommen. Das heißt, er hat hier also vom Vermögen der Familie bzw. vom Vermögen seiner Ehefrau gelebt.
Durch seine jüdische Familie lernte Paul Ehrlich, Netzwerke aufzubauen. Mit Kollegen im In- und Ausland, Ministerialbeamten, der pharmazeutischen Industrie und mit Mäzenen. Gemeinsam mit seinem Kollegen Emil Behring entwickelte Ehrlich an der Charité das erste wirksame Heilmittel gegen die Diphtherie. Paul Ehrlich ist in der ersten Staffel der Fernsehserie Charité zu sehen. Seine Figur ist sehr nah an der Realität, sagt Dorothee Schön, die zusammen mit Sabine Thor-Wiedemann die Drehbücher für die Serie schrieb.
Er war ein guter Teamplayer, er war ein ausgleichender Charakter, hatte nicht so dieses Genie-Kult, so ich alleine, sondern er hat immer die Chancen gesehen, darin mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Ja? Er muss sehr viel Humor gehabt haben, er war ein witziger Typ, seine Mitarbeiter haben ihn alle geliebt. Also ich glaube, dass er so sehr sympathisch war.
In einer Szene der Serie Charité wird Paul Ehrlich von Medizinstudenten beschimpft, die einer nationalistischen, schlagenden Verbindung angehören.
Warum verschwinden Sie nicht ins gelobte Land? Sie verschwinden nicht, weil Sie Parasiten sind, die unser deutsches Volk aussaugen.
Nach jahrelanger ehrenamtlicher Forschung wird Ehrlich Leiter des Königlichen Instituts für experimentelle Therapie in Frankfurt. Sein außerordentlicher Erfolg im Ausland gipfelte 1908 in der Verleihung des Nobelpreises für Medizin und mit der Entwicklung des ersten wirksamen Arzneimittels gegen Syphilis. Paul Ehrlich umgab sich bewusst mit bürgerlichen jüdischen Freunden und Assistenten. Er wurde für eine Professur an der geplanten Universität in Jerusalem angeworben, aber dazu kam es nicht. Paul Ehrlich verstarb 1915 in Bad Homburg. Die Nationalsozialisten haben 1938 die Paul-Ehrlich-Straße in Frankfurt umbenannt. Kurz nach Kriegsende erhielt sie ihren alten Namen wieder und das Königliche Institut für experimentelle Therapie wurde nach Paul Ehrlich benannt. Die Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus ist ein guter Grund, an Paul Ehrlich zu erinnern. Axel Hündelmann.
Diese Idee, also erstmal von den Personen, die genesen sind, die Antikörper zu nehmen und hier vielleicht als erste Notmaßnahme Schwerkranken an Corona erkrankten Personen zu injizieren, um in gewisser Weise hier eine Besserung der Erkrankung vorzunehmen. Das ist ja in gewisser Weise das Prinzip der passiven Immunisierung, was Behring und Ehrlich dann 1894/95 dann auf dem Arzneimittelmarkt dann eingeführt haben und vorher entwickelt hatten. Und das ist ja das, was man auch bis heute macht und wo man in gewisser Weise dann in den Fußstapfen Ehrlichs quasi sich bewegt.
Der Mediziner Paul Ehrlich hat mit seinen Forschungen zu Impfstoffen schon vor mehr als 100 Jahren den Grundstein gelegt für all die Forschung rund um ein wirksames Mittel gegen das neuartige Coronavirus. Yigal Avidan erinnerte an die Arbeit dieses jüdischen Wissenschaftlers. Als Juden kürzlich am israelischen Holocaust-Gedenktag an die Befreiung der Konzentrationslager und an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnerten, mussten alle geplanten Gedenkveranstaltungen abgesagt bzw. in digitale Räume verlegt werden. Aber gerade in diesen Zeiten soll die Erinnerungsarbeit nicht aufhören. Im nordhessischen Bad Arolsen ist der Sitz der sogenannten Arolsen Archives, früher bekannt als der Internationale Suchdienst. Das Archiv hat jetzt Menschen zu einer Art virtuellen Gedenkens und zur Mithilfe aufgerufen. 75 Jahre nach Kriegsende müssen Deportationslisten, Lager und Todeslisten aus den Konzentrationslagern digitalisiert werden, damit sie weltweit im Internet für Suchende zur Verfügung stehen und nicht verloren gehen. Der Titel des Projekts: Jeder Name zählt.
Über 30 Millionen Originaldokumente befinden sich in den Archiven in Bad Arolsen. Sie alle sind mittlerweile digitalisiert. Rund 500.000 Menschen haben in diesem Online-Archiv nach Personen recherchiert. Das zeigt, noch immer sind Menschen weltweit auf der Suche nach Informationen über ehemals verfolgte Angehörige.
Die Arolsen Archives sind ein Aufbewahrungsort für die umfangsreichste Dokumentation über die Opfer der NS-Verfolgung. Aber wir sind auch ein Ort, wo man nach Angehörigen sucht, die im Zweiten Weltkrieg verfolgt worden sind.
Deren Schicksale sind oft noch immer unbekannt, bedauert Floriane Azoulay, die Direktorin der Arolsen Archives. Es sind 17,5 Millionen Namen, die sich in den Dokumenten finden lassen. Und genau darum geht es.
Unser Anliegen ist es wirklich, dass unsere Nutzerinnen und Nutzer aus der ganzen Welt die Dokumente finden, die einfach zum Beispiel ihre Familie betreffen, die absolut letzte Spur, die es gibt. Deswegen ist es so kritisch. Und die kann man nur finden, wenn man die Namen aufgenommen hat.
4 Schritte und 5 Minuten reichen aus, um Namen in die Datenbank einzupflegen. Dazu wird die Projektseite geöffnet, ein Dokument ausgewählt und schon kann es losgehen. Die Bearbeitung einer Liste dauert ungefähr 30 Minuten, so die Erfahrung von Jakob aus Korbach.
Zuerst haben wir mit den Nachnamen angefangen und dann die Listen durch von den Häftlingsnummern über die laufenden Nummern und den Geburtsdaten, sodass man nachher alles finden kann.
Doch es bedeutet mehr als nur Namen zu lesen und diese am Computer in Online-Listen einzutragen, so Lukas.
Und wenn man zu einer Person mehr wissen will, kann man nach dem Geburtsort und Ähnlichem gucken und dann in seinem Geburtsort nachfragen, ob was Genaueres im Stadtarchiv oder Ähnliches erhältlich ist.
Über 1000 Schülerinnen und Schüler in Hessen haben sich bereits auf diese ganz besondere Art und Weise mit dem Holocaust, mit dem grausamen Verbrechen der Nazis an Juden sowie politisch und religiös andersdenkender Menschen beschäftigt. Für Kimberly und Sarah ist das alles kaum vorstellbar.
Wir hatten im Geschichtsunterricht vorher schon das Thema durchgenommen. Da sind wir eigentlich sehr vertieft angegangen.
Ich hatte eine Liste, wo von einem Nachnamen bestimmt 5 Leute standen. Und man dachte sich, das ist wahrscheinlich eine ganze Familie gewesen, die dort ausgelöscht worden ist. Und das ist echt grausam, wenn man sowas liest.
Aktiv sein und sich gleichzeitig mit der dunkelsten Seite der deutschen Geschichte auseinandersetzen, das ist ein wichtiger Teil des Projektes der Arolsen Archives, erklärt Direktorin Floriane Azoulay.
Wir haben ein bisschen die Schwierigkeit, dass Gedenken sehr häufig in unserer Gesellschaft nicht sehr aktiv ist.
Bis 2025 wollen die Arolsen Archives alle Namen in der historischen Sammlung von Dokumenten digitalisieren und somit online recherchierbar machen. Und daran kann sich jeder beteiligen.
Man kann damit vielleicht auch etwas wieder gut machen für sich selbst und man fühlt sich auch irgendwo beteiligt in dem Ganzen. Und daher finde ich das Projekt auch wirklich eine gute Sache.
Jede bearbeitete Liste, jeder digitalisierte Name ist zugleich ein Ausdruck von Solidarität mit den Opfern der NS-Verbrecher und zeigt die Bereitschaft, die Gräueltaten nicht zu vergessen. Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen die Arolsen Archives viele Freiwillige für das Projekt Jeder Name zählt.
Jeder Name zählt. Unter diesem Titel rufen die sogenannten Arolsen Archives in Bad Arolsen zur Mithilfe auf bei der Digitalisierung von Deportations-, Lager- und Todeslisten der Konzentrationslager, damit Opfer und Überlebende des Holocaust weltweit online gefunden werden können. Und es bietet damit auch einen neuen Anlass und eine neue Form des Gedenkens an die Opfer des Krieges, Thomas Korte berichtete. Und alle Informationen zu dem Projekt finden Sie im Internet unter der Adresse arolsen-archives.org.
HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
Heute von und mit Karina Dobra.
Zentralrat der Juden erfreut über Zulassung von Gottesdiensten. Der Zentralrat der Juden hat die Lockerungen für die Religionsausübung in der Corona-Krise begrüßt. Die Entscheidung der Bundesregierung und der Länder, Gottesdienste wieder weitestgehend zu ermöglichen, ist sehr erfreulich, erklärte Präsident Josef Schuster. Damit wird die grundgesetzlich verbriefte Religionsfreiheit ein Stück weit wiederhergestellt. Die jüdische Gemeinschaft werde ihrer Verantwortung nachkommen und Gottesdienste nur unter strikten Hygienevorkehrungen durchführen, kündigte Schuster an. Trotz der notwendigen Beschränkungen sei es immens wichtig, wieder in der Synagoge Gottesdienste abhalten zu können. Gerade in der jetzigen Situation bräuchten die Menschen Halt und Trost durch ihre Religion. Antisemitische Angriffe auf jüdische Online-Gebetsstunden verurteilt. Der Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit hat wiederholte antisemitische Angriffe auf jüdische Online-Angebote verurteilt. Es sei unerträglich, dass die Anonymität des Internets genutzt werde, um antisemitischen Schmutz in die Bildungsbemühungen der jüdischen Gemeinden hineinzustoßen, erklärte das Präsidium des Rates im hessischen Bad Nauheim. Die gerade in der Corona-Krise wichtigen Online-Angebote der jüdischen Gemeinden für Gebete, Torahlernen und Gedenkveranstaltungen seien von Antisemiten gestört und mit judenfeindlichen Inhalten überlagert worden. Der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus in Berlin hat einen wachsenden Online-Antisemitismus durch sogenanntes Zoom-Bombing während Webinaren und Videokonferenzen mit Juden sowie bei Gedenkveranstaltungen beklagt. Aktuelles Beispiel war das Eindringen von Neonazis in ein bundesweites Zoom-Video-Meeting zum Online-Torah-Lernen, teilte der Deutsche Koordinierungsrat weiter mit. Dabei wurden unter anderem Hakenkreuze auf die Bildschirme der jugendlichen Teilnehmer gezeichnet. Sachsen-Anhalt erhält Antisemitismus-Meldestelle. Sachsen-Anhalt will eine Meldestelle für antisemitische Vorfälle einrichten. Das Land werde damit der Empfehlung des Bundesverbandes der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus folgen und zudem ein Aktionsprogramm gegen Antisemitismus auf den Weg bringen, kündigte Ministerpräsident Rainer Haselhoff an. Der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus hat im Auftrag der Landesregierung eine Studie zum Antisemitismus in Sachsen-Anhalt erstellt. Dafür wurden unter anderem 14 Interviews mit jüdischen Akteuren und Vertretern staatlich geförderter Gedenkstätten geführt. Die Befragten gaben an, subtile und unterschwellige Formen von Antisemitismus mit Bezug zur Shoah oder zu Israel würden ihren Alltag prägen. Die Bereitschaft, antisemitische Vorfälle zu melden, sei niedrig. Für den Zeitraum 2014 bis 2018 wurden in Sachsen-Anhalt 334 antisemitische Vorfälle ausgewertet, darunter verbale und schriftliche Anfeindungen, Bedrohungen, gezielte Sachbeschädigungen und körperliche Angriffe.
Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Sein Thema heute ist der Begriff der Heiligkeit und seine Bedeutung im Judentum.
Heiligkeit. Es ist einer dieser Begriffe, die jeder schon einmal gehört hat, dessen Bedeutung aber kaum einer kennt. Ein Begriff, der schwer zu fassen und noch schwerer zu beschreiben ist. Manche denken dabei an das Göttliche, das Transzendentale. Andere denken an Nonnen, Mönche oder Gurus, die sich in Klöster oder Tempel zurückziehen. Und wieder andere, wie der Theologe Rudolf Otto, blicken mit Ehrfurcht auf das Mysterium Tremendum, das kolossale Geheimnis, das uns erzittern lässt. Im Judentum taucht der Begriff an ganz unterschiedlichen Stellen und in unterschiedlichen Zusammenhängen auf. Die klassische Fundstelle begegnet uns allerdings im Zentrum der Tora, in der Mitte des dritten Buches Moses. Dort heißt es: Sprich zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel und sage ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Ewige, euer Gott, bin heilig. Was aber bedeutet Heiligkeit? Und was ist damit gemeint, heilig zu sein oder zu werden? Offenkundig ist, dass hier nicht von einem unergründlichen Geheimnis die Rede ist oder einem Zustand, den wir Menschen nicht erreichen können. Schließlich werden wir ja gerade dazu aufgefordert, heilig zu sein. Und dieser Aufruf ist an das ganze Volk gerichtet, an jeden Einzelnen, ob Frau oder Mann, jung oder alt, klug oder dumm, Priester oder Prophet. Es gibt keine natürliche Beschränkung auf dem Weg zur Heiligkeit. Geht es also, wie manche meinen, um eine Form des Rückzugs, um Absonderung? Ja und nein. Rashi etwa, der berühmte französische Torah-Kommentator, sah in der Anweisung, heilig zu sein, vor allem die Aufforderung, sich von sexuell verbotenen Beziehungen fernzuhalten. Im vorigen Kapitel der Torah seien nämlich eine ganze Reihe von Beziehungen aufgeführt worden, die vollkommen tabu sind. Man müsse diese Grenzen also achten und sich von sexueller Unzucht insgesamt fernhalten, um dem Gebot der Heiligkeit entsprechen zu können. Einige Zeit später ging Nachmanides, ein außergewöhnlicher Kommentator aus Spanien, ein paar Schritte weiter. Er fand Rashis Ansatz zwar richtig, aber nicht ausreichend. Schließlich gäbe es noch eine ganze Reihe weiterer Vorschriften, die nicht minder wichtig seien, um ein heiliges Leben zu führen. Neben den Einschränkungen sexueller Beziehungen wären da zum Beispiel die Kaschrut, also die Speisevorschriften, die Reinheitsgesetze innerhalb der Familie und vieles mehr. Doch auch damit nicht genug. Denn so sehr man sich auch an die Beachtung all dieser Heiligkeitsvorschriften halte, so sehr man also die gesetzten Grenzen berücksichtige, garantiere das alleine noch lange nicht, dass man dadurch auch heilig werde. Und obwohl man schon auf einem guten Weg sei, bestehe die Gefahr, dass man sich abstoßend verhalte. Naval Birshut HaTorah, also wie ein Schuft mit Erlaubnis der Torah, wie Nachmanides es formuliert. Doch wie kann das sein? Wie kann es sein, dass man sich abstoßend verhält, während man Vorschriften der Torah erfüllt? Ganz einfach. Indem man zum Beispiel die Speisegesetze formal befolgt, aber völlig unkontrolliert, also im Übermaß isst. Sprich, indem man eher wie ein Tier frisst, als wie ein zivilisierter Mensch zu essen. Indem man also sowohl seine Kultiviertheit wie auch seine Selbstkontrolle hemmungslos aufgibt. Die Speisegesetze als solche verbieten das formal zwar nicht, aber es ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Ein anderes, moderneres Beispiel hat der amerikanische Autor Dennis Prager gebracht. Er erklärt, dass es durchaus möglich sei, formal alle Verbote der Straßenverkehrsordnung zu beachten und trotzdem ein schrecklicher, widerlicher Autofahrer zu sein. Wenn jemand etwa auf der Autobahn mit 60 Stundenkilometern konstant auf der linken Spur fahre, dann mag das zwar formal erlaubt sein, aber dennoch behindere man alle nachkommenden Fahrzeuge. Der Zorn aller anderen ist einem dann gewiss. Und das völlig zu Recht. Heiligkeit fordert Disziplin und Selbstbeherrschung. Sie setzt Grenzen und schafft einen Handlungsrahmen. Doch das ist noch lange nicht genug. Denn die Heiligkeitsgesetze bieten uns, wie Nachmanides beschreibt, zwar einen Boden, auf dem wir stehen. Sie bilden ein Fundament. Wir brauchen daneben aber auch eine Decke oder ein Dach. Sonst bleibt unser Haus unvollständig. Oder es regnet ständig herein. Oder noch schlimmer, dem unfertigen Gebäude fehlt die Stabilität und es stürzt letztlich ein. Damit das nicht geschieht, braucht es also weitere Bausteine, braucht es Stabilisatoren und braucht es eine Decke, die nicht nur schützt, sondern nach der wir uns auch strecken können. Und diese Decke besteht aus den ethischen Normen. Es sind all die unzähligen Vorschriften, die das Zwischenmenschliche regeln, das Verhältnis der Menschen untereinander. Zusammengefasst werden sie im 5. Buch Moses in einem einschlägigen Satz. Dort werden wir angehalten, das Richtige und das Gute zu tun. Also nochmal. Man wird nach jüdischem Verständnis nicht allein dadurch heilig, dass man die Heiligkeitsvorschriften beachtet. Wenn das so wäre, dann bräuchte es kein spezielles Gebot, das die Heiligkeit einfordert. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Sprich, dieses Gebot wäre überflüssig, wenn alleine die Beachtung der Heiligkeitsgesetze schon zum Ziel führen würde. Das heißt also, dass es keinen Automatismus gibt, kein einfaches Wenn, Dann. Es braucht neben der Erfüllung der verschiedenen Heiligkeitsgesetze noch mehr. Es braucht zusätzlich den Wunsch und den Willen, durch die Ausführung heilig zu werden. Sonst bleibt man auf halbem Wege stehen oder kommt sogar ganz vom Weg ab. Und es braucht den Blick auf das große Ganze und damit auch das ethisch-moralische. Es braucht die Absicht, das Richtige und das Gute zu tun. Entscheidend ist also, sein Handeln stets in den Geist zweier Prinzipien zu stellen, zweier übergeordneter Ideale, nämlich heilig zu werden und gerecht und gut zu handeln. Erst wenn diese Ideale zusammengeführt werden, ist man auf dem richtigen Weg. Erst wenn man das eine nicht aus reinem Selbstzweck tut, sondern das andere immer im Blick behält, ist man auf dem richtigen Weg. Und nur dann ist gewährleistet, dass der eigentliche Zweck der Tora verwirklicht wird. Oder, um es auf das Wesentliche zu reduzieren, Heiligkeit und Ethik sind unauflösbar miteinander verbunden. Das eine ist ohne das andere nicht erreichbar, sprich, Heiligkeit ohne Ethik ist ein Widerspruch in sich selbst. Die Verbindung von Heiligkeit und Ethik bedeutet aber noch etwas anderes. Denn es wird unmissverständlich klar, dass Heiligkeit im Judentum nicht erreicht werden kann, indem man sich vollkommen absondert, indem man sich vom Alltäglichen zurückzieht, indem man aus der mitunter rauen und schmutzigen Wirklichkeit flieht. Und es wird auch nicht dadurch erreicht, dass man sich die Freuden des Lebens versagt. Ganz im Gegenteil. Das Judentum verlangt, dass man sich mitten ins Geschehen begibt, mitten hinein ins Leben mit seinen Versuchungen und seinen Herausforderungen, hinein in den Irrsinn und die Unberechenbarkeit des Alltags. Denn Heiligkeit erlangt man nicht in der Abgeschiedenheit, nicht in der selbst auferlegten Isolation, sondern mittendrin in der Arena des Lebens, indem wir das Alltägliche zu etwas Besonderem machen, indem wir das Gewöhnliche außergewöhnlich werden lassen, indem wir Zeiten heiligen wie den Schabbat, indem wir gewöhnliche Vorgänge heiligen wie das Essen, indem wir existenzielle Bedürfnisse heiligen wie den Sexualakt und indem wir Beziehungen heiligen, die Beziehung zu seinem Ehepartner oder zur Familie etwa. Es geht also nicht darum, den Himmel auf die Erde zu holen, sondern es geht darum, die Erde in den Himmel zu heben, das Alltägliche zu durchbrechen und das Gewöhnliche außergewöhnlich zu machen, zu erheben, abzuheben, besonders zu machen, zu heiligen. Sicher, das ist nicht leicht. Es verlangt, fordert und beansprucht. Aber seit wann ist das ein Grund, es nicht wenigstens zu versuchen? Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Shabbat Shalom.
Ihr sollt heilig sein. Der Begriff der Heiligkeit und seine Bedeutung im Judentum war heute im Zentrum der religiösen Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Und damit geht die monatliche Sendung Jüdische Welt in HR2 Kultur zu Ende. Sie hören diese Sendung immer am ersten Freitag im Monat. Die Ansprache finden Sie auch als Podcast, ebenso die ganze Sendung bei uns im Netz, bei hr2.de oder bei iTunes. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Ich wünsche Ihnen weiter anregende Radiostunden mit HR2 Kultur. Hier geht es jetzt weiter mit der Klassikzeit.